Morgen. Also, ich habe heute Dienst. Also, wenn mein Handy klingelt, dann springen die Brüder irgendwie ein. Die kriegen das schon hin.
Die gehen dann ins Krankenhaus.
Ich? Ihr nicht? Ja, gut. Also. Wir waren gerade verreist ohne unsere Kinder. Und während der Reise habe ich gelegentlich Nachrichten nach Hause geschickt. Grüße und so. Und eine kleine Erinnerung daran, irgendwann kommen wir nach Hause. Und es hat funktioniert. Okay, there's no glory in prevention, ich weiß. Hätte auch so funktioniert, klar. War bestimmt nicht nötig. Aber also als wir nach Hause kamen, war aufgeräumt, sauber, Küche in Ordnung, Kühlschrank voll mit Essen, super. Es war sehr entspannt, als wir nach Hause ankamen. Fröhliches Plaudern.
Was ist mit dir?
War alles gut. Kein Chaos, keine Gerüche, wunderbar. Boah, war ich froh. Ich war ganz stolz auf meine Kinder. Nicht auf mich, meine Kinder. Aber das nur am Rande. Einleitung Nummer 2. 2. Korinther. Das war ein langer Ritt bis hierher. Ihr habt ja schon gesehen, es soll diesmal bis zum Briefende gehen. Mal gucken. Wenn das nicht so gut geht, dann wird Elmar irgendwie nochmal zusammen sich nochmal um kümmern, um was ich dann irgendwie überflogen habe oder so. Mal sehen. Schlachter nennt den 2. Korintherbrief den späteren. Wir wissen ja nicht genau, wie viele Korintherbriefe es überhaupt gab, nicht? Also zumindest ist er eindeutig nach dem ersten geschrieben, also nach dem früheren. Und das Ganze zusammenzufassen ist gar nicht so leicht, nicht? Das Ganze ist ein, sagen wir mal, sperriges Vermächtnis von Paulus, weil es so lang ist und so viele Themen und so. Das Ganze ist voller konkreter Fakten und Reiseberichte und Beschreibung der Beziehung zu den Korinthern und dazwischen dann immer so zeitlose Juwelen, die für uns alle wichtig sind. Also Paulus schreibt an die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth über Probleme, die sie miteinander hatten und wie sie behoben worden sind. Und dann schließt er noch die Bitte an, bitte großzügig bei der nächsten Kollekte für die Jerusalemer Gemeinde zu sein. Dann wäre ja Zeit gewesen für ein nettes Ende. Aber nein, dann geht es erst richtig los. Das war Ende so Kapitel 9. Paulus musste noch sehr unangenehme Tatsachen ansprechen und sich offener Kritik erwehren oder so. Oder hat zumindest das Gefühl gehabt, das tun zu müssen. Also in der Abwägung zwischen bescheidenem Rückzug, na dann macht doch, was ihr wollt, und selbstsicherem Beharren auf seiner Autorität, hat er sich im Interesse der Geschwister für Letzteres entschieden. Er hätte ja sagen können, dann eben nicht. Aber dann wäre alles zerfallen. Also, er hat sich im Interesse der Geschwister dafür entschieden, darauf hinzuweisen, also ich bin Apostel und ich weiß schon, was ich sage. Und wenn jemand was anderes predigt, dann hat er Unrecht. So, das haben wir aber alle schon besprochen. Bei der letzten Predigt von Elmar ging es so bis Kapitel 12, Vers 13. Die Überschrift war zum Rühmen gezwungen. Also Paulus fühlte sich dazu genötigt, sich selbst zu loben. Und sich quasi so anzupreisen wie ein Bewerber oder so, obwohl die ihn ja nun kannten. Ja. Und nebenbei lernten wir ganz viel über die Lebensgeschichte von Paulus, was er so alles erlebt hat, über die Widerstände, die Strafen, die Schiffbrüche. Das haben wir so nebenbei mitbekommen. Wie gesagt, wir kriegen immer die Probleme und dann ganz viel nebenbei lernen wir. Elmar hat herausgearbeitet, so 4 Kennzeichen eines Christen. Leiden um Christi Willen gehört dazu. Vorsicht bei geistlichen Erfahrungen. Nicht angeben damit, bitte. Bewusstsein der eigenen Schwachheit und die Wirkung der innewohnenden Kraft Christi, der sollten wir uns bewusst sein. Und jetzt geht's weiter. 2. Korinther, 12. Kapitel, ab Vers 14. Ah. Siehe, dieses Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen. Oh, Entschuldigung. Siehe, dieses dritte Mal stehe ich bereit, zu euch zu kommen und werde euch nicht zur Last fallen. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Eltern für die Kinder. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann weniger wiedergeliebt? Doch es sei, ich habe euch nicht belastet. Weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa durch einen von denen übervorteilt, die ich zu euch gesandt habe? Ich habe Titus gebeten und den Bruder mit ihm gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Nicht in denselben Fußstapfen? Seit langem seid ihr der Meinung, dass wir uns vor euch verteidigen. Wir reden vor Gott in Christus. Alles aber, Geliebte, zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, dass ich euch bei meinem Kommen vielleicht nicht als solche finde, wie ich will. Und dass ich von euch als solcher befunden werde, wie ihr nicht wollt. Dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnung da sind. Dass, wenn ich wiederkomme, mein Gott mich vor euch demütigt und ich über viele trauern muss, die vorher gesündigt und nicht Buße getan haben, über die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Ja. 13,1. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Durch zweier oder dreier Zungen Mund wird jede Sache festgestellt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus. Wie das zweite Mal anwesend, so auch jetzt abwesend, denen, die vorher gesündigt haben und allen übrigen, dass wenn ich wiederkomme, ich nicht schonen werde. Denn ihr fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, dagegen euch nicht schwach, sondern mächtig unter euch ist. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm. Aber wir werden mit ihm leben, aus Gottes Kraft euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Ich hoffe jedoch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewehrt sind. Wir beten aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Nicht damit wir bewehrt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewehrte sind. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid. Um dieses beten wir auch, um eure Vervollkommnung. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das waren so 22 Verse oder so, ich gebe zu, ein bisschen lang. Und der Brief ist zu Ende. Also zuerst behauptet irgendjemand, er hätte Geld unterschlagen oder sowas ähnliches. Übervorteilen steht da, ne? Also übers Ohr hauen oder so. Das sind die ersten drei Verse. Er sagt, natürlich nicht. Ja? Natürlich nicht. Ja? Natürlich habe ich euch nicht betrogen. Was für ein Quatsch. Und die Leute, die ich euch geschickt habe, natürlich nicht. Ja? Dieser dritte Besuch ist übrigens so zu verstehen. Also erstmal war er in Korinth, hat die Gemeinde gegründet lange Zeit. Später kam er nochmal und wollte die Probleme lösen. Und es kam zum Eklat irgendwie. Und er ist vorzeitig abgereist. Und jetzt will er zum dritten Mal hin und will wieder für ein gutes Miteinander sorgen und wenn nötig für Ordnung. Okay. Eltern und Schätze. Er weist nochmal darauf hin, dass das Ganze natürlich im Interesse der Korinther ist und nicht in seinem eigenen. Ja. Und Vers 15, werde ich dann weniger geliebt? Werde ich weniger geliebt, wenn ich mich kümmere? Das kann schon sein, oder? Also Politiker und Eltern wissen, unpopuläre Maßnahmen machen eher unbeliebt als beliebt. Dass man dafür geliebt wird, das dauert ein bisschen. Ja. Es wäre aber angenehm für Paulus, zurückgeliebt zu werden, sagt er so durch die Blume. Wäre schon nett. Also wenn ihr das hinkriegt, Korinther, seid doch mal nett zu mir. Okay, also, das Ganze ist eine rhetorische Frage, ob sie euch irgendwie betrogen haben. Natürlich nicht. Erst werft ihr mir vor, ich nehme euer Geld nicht an und dann werft ihr mir vor, ich würde euch beklauen. Das ist doch Quatsch. Okay, ab Vers 17. Habe ich euch etwa durch den übervorteilt, den ich geschickt habe? Also Titus ist der, den er geschickt hat und noch jemanden anderen, diesen Bruder. Der wird nicht genannt namentlich und wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen nicht, warum der inkognito bleibt. Wahrscheinlich kannten sie den oder er kannte den Namen nicht mehr. Gut. Alles, was wir tun, ist zu eurer Erbauung. Vers 19. Und jetzt bereitet er den Besuch vor. Denn ich fürchte, dass ich bei euch, bei meinem Kommen, vielleicht nicht das vorfinde, was ich finden will. Das ist seine Befürchtung. Ich fürchte den Flurschaden, den es macht, wenn ich komme und bei euch laufen jede Menge Leute rum, die ganz voller Sünde sind und das überhaupt nicht einsehen. Die all die guten Sachen, die ich ihnen beigebracht habe, längst vergessen haben, aber so ein Ego dabei haben. Wenn ich das dann alles ansprechen muss und ausmerzen muss, dann wird dieser Besuch wieder sehr unangenehm. Das ist meine Befürchtung. So wie als ich aus dem Urlaub zurückkam. Ne? Okay. Zum dritten Mal komme ich jetzt zu euch. Er wiederholt das. Das kommt zweimal. Das, was dann besprochen wird, das mache ich ganz offiziell. Das, was durch zwei oder dreier Zeugen gesagt wird, das wird dann aber auch besprochen werden. Ja? Und ich habe euch das auch vorausgesagt. Ich habe euch das schon beim letzten Mal gesagt. Ich habe euch das geschrieben. Ja? Und wenn ich jetzt wiederkomme, dann werde ich das auch wirklich tun. Ja? Also, glaubt mir, ich werde das dann ansprechen, auch wenn es unangenehm ist. Und wenn ihr immer noch nicht glaubt, dass Christus mit mir ist, Vers 3, also den Beweis werde ich führen. Aber Christus war stark, weil er schwach war. Oder Christus war stark, weil er freiwillig ans Kreuz ging. Und ich, Paulus, bin nur dadurch stark, dass ich mich diesem Jesus unterordne. Verse 3 und 4. Denn ich fordere, ihr fordert ja einen Beweis, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber lebt aus Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm. Wir, Paulus und meine Leute. Aber wir werden mit ihm leben, aus Gottes Kraft euch gegenüber. Also, ihr werdet schon sehen. Ich komme. Ich rede mit euch über all das, was dann ansteht. Also, 13. Kapitel, Vers 5. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Ja. Noch habt ihr Zeit, euch das zu überlegen, bevor ich komme. Ob ihr einen gefestigten Glauben, ja, bewährt, schreibt er. Ob ihr einen gefestigten Glauben habt, das müsst ihr schon selber wissen. Das müsst ihr schon selber prüfen. Ich bin das. Ja. Vers 6. Ich hoffe doch, dass ihr erkennen werdet, dass wir nicht unbewährt sind. Also ich weiß schon, wovon ich rede. Es ist ein Gebet, schreibt er in Vers 7. Wir beten, dass ihr nichts Böses tut. Er schreibt ja das mit dem Bewährtsein und unbewährt und ihr schwach und ich. Und was das heißen soll, ist ja, ich hoffe ja, ich mache mir unnötig Sorgen. Ich hoffe, das ist alles okay. Ihr sündigt überhaupt nicht, wunderbar. Ihr seid überhaupt nicht aufgeblasen, toll. Wunderbar, ich mache mir nur Sorgen. Und prüft das doch jetzt, solange ich noch nicht da bin. Arbeitet an euch, nicht, dass wir damit anfangen, wenn ich vor euch stehe und ich mir das ansehen muss. Ach, das wäre furchtbar. Vers 10. Deswegen schreibe ich dieses abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge anwenden muss. Ja? Okay. Leuchtet ein. Denn ich bin schwach, aber Christus, Jesus wirkt in mir. Und ich kann auch nicht lügen oder Unwahrheit akzeptieren. Vers 8. Ich bete für euch und ich hoffe auf Vervollkommnung. Vers 9. Damit ihr wachst im Glauben, damit ihr bewährt werdet im Glauben. Na gut. Stopp. Und jetzt die Abschlussformel. Im Übrigen, Brüder, freut euch. Das ist ein bisschen anstrengend nach diesen Versen, aber jetzt sollt ihr euch freuen. Ja? Natürlich sollt ihr euch freuen. Ich will ja nicht, dass ihr traurig seid. Ja? Freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Wo es Probleme gibt, solltet ihr bereit sein, an euch zu arbeiten. Lasst euch ermuntern, zu Gutem hin motivieren. Seid eines Sinnes, seid einig. Arbeitet daran, dass ihr zusammenhaltet. Wenn wir bedenken, was im 1. Korinther alles drin steht, dann, okay, da haben die ein Problem. Ja? Große Gemeinde, die irgendwie explodiert. Lauter komische Gruppen arbeiten da gegeneinander. Nein, seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Und dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Also grüßt einander im Bewusstsein, dass der andere auch ein Heiliger ist, eine Heilige ist. Ja? Seid euch bewusst, dass die anderen Christen sind, liebe Geschwister. Ja? Und dann kommt diese seltsame Dreieinigkeit. Das gibt es bei Paulus sonst fast nicht, aber in 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Eine seltene Formel bei Paulus. Gnade, Liebe, Einigkeit. So soll es sein. Also Paulus kommt hier zum Schluss seines Briefes. Er erklärt, warum er sich so lange verteidigt hat, nämlich im Interesse seiner Glaubenskinder. Er schreibt ja, er hätte sie durch List eingefangen. Ein etwas seltsamer Vers, bin ich zu schnell drüber weggegangen. Nicht? Man kann den Vers auch so sehen, dass es eine Frage ist. Habe ich euch etwa durch eine List eingefangen? Was dann vielleicht einleuchtend ist. Er betont, dass er nicht geldgierig ist, dass er niemanden beklauen wollte, natürlich nicht hat. Und er bereitet seinen kommenden Besuch vor. Paulus kündigt an, wenn dann noch nötig, klar Schiff machen zu wollen in der Gemeinde. Sünden und üble Angewohnheiten ansprechen zu wollen. Alles, was das Wachstum der Gläubigen und der Gemeinde behindert und gefährdet, will er ausräumen. Und statt über Lehrfragen wird er sehr persönlich und sagt, ihr werft mir vor, ich würde mich bei euch bereichern. Das ist doch lachhaft. Aber wie steht es mit euch? Was finde ich vor, wenn ich zu euch komme? Denkt mal drüber nach, liebe Korinther. Na, versuchen wir mal ein erstes Fazit. Vielleicht so für die Christen unter uns. Vieles von dem, was er geschrieben hat, ist zeitlos. Und für jeden wichtig, ob er da jetzt in dieser Situation ist, wie die Korinther damals oder nicht. Zum Beispiel 12, Vers 14. Denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Ich denke, man kann daran erkennen, Beziehungen und Menschen sind viel wichtiger als Besitz und finanzieller Gewinn. Boah, das ist nun klar, oder? Aber es ist deutlich. Schön ausgedrückt. Ich suche nicht das Eure, sondern euch. Und Vers 15. Ich will aber sehr gern alles aufwenden und mich aufopfern für eure Seelen. Wenn ich euch also noch mehr liebe, werde ich dann weniger geliebt? Man darf sich also durchaus nach Liebe sehnen. Und wir sollten bereit sein, sie zu geben. Das ist es doch, oder? Er schreibt den Korinthern, also wie wär's, seid doch mal nett zu mir. Ich meine, was habe ich euch eigentlich getan? Hm? Gut. Dann zählt er einige Dinge auf, die vielleicht schieflaufen. Dass vielleicht Vers, also 12, Vers 20, dass vielleicht Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchtelein, Verleumdungen, üble Nachreden, Aufgeblasenheit, Unordnungen da sind. Darüber müsste ich dann trauern. Streit in der Gemeinde, mangelnde Bescheidenheit und Streitsucht, das ist ganz schlecht für die Gemeinde. Das ist ja das, was er so aufzählt, nicht? Also Dinge, die. Er sagt jetzt nicht das, was da im Geheimen passieren könnte, sondern er sagt, wenn ich da auftrete und ihr euch da fetzt, furchtbar, das darf nicht sein. Und man sündigt nie allein. Es hat immer Auswirkungen für andere. Und es gefährdet das Miteinander. Und es macht traurig, andere traurig. Also, das sollte man mal vermeiden. Der fordert Umdenken, nämlich Buße, Umdenken, wie wir gelernt haben, ja, und Verhaltensänderung. Und dann 13, Vers 2. Wenn ich wiederkomme, werde ich nicht schonen. Also man sollte jemandem Zeit geben, sich zu verändern. Ich habe es euch im Voraus gesagt und ich sage es wieder und ich habe es geschrieben. Man muss Zeit geben. Aber irgendwann muss es das Problem gelöst werden. Probleme müssen angesprochen werden. Unter den Tisch kehren ist hier keine Option. Starke Schwäche. 2. Korinther 13, Vers 3 und 4. Christus wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Dann ist das vielleicht auch die Art und Weise, wie Christen sich verhalten sollten. Versuchen wir, aus Gottes Kraft zu leben. Auch wir, Paulus hier, sind schwach in ihm, in Jesus. Aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft. Erst wenn wir uns eingestehen, dass wir nichts mehr in der Hand haben, können wir vielleicht richtig handeln. Wenn wir Gott handeln lassen, dann wird ein Schuh draus. Okay. Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Das ist sicherlich zeitlos. Das gilt uns allen. Aufruf zur Selbstprüfung. Zur Bereitschaft, den Geist wirken zu lassen. Ja, das wird ja mal mehr. Wir beten zu Gott, dass ihr nichts Böses tut. Und wir beten auch um eure Vervollkommnung. Verse 7 und 8 aus dem letzten Kapitel. Er tritt für die anderen ein im Gebet. Er bittet um Verschonung von der Versuchung. Und auch die Heiligung der anderen. Er betet um die Vervollkommnung des Glaubens der anderen. Ich glaube, das sollten wir auch tun. Dann Vers 11. Freut euch. Ist immer komisch, oder? Wenn man wem anders befiehlt, dazu auffordert, gefälligst fröhlich zu sein. Aber ich glaube, das ist ernst gemeint. Sucht nach Gründen, Gott dankbar zu sein. Sucht aktiv danach, froh und glücklich und dankbar zu sein. Okay, lasst euch zurechtbringen. Natürlich, deswegen ja der Brief. Ja? Also hört zu, wenn man euch was sagt. Arbeitet an euch. Und haltet Frieden. Eure Selbstsüchteleien dürfen doch die Gemeinschaft nicht gefährden. Also, ein wichtiges Fazit für Christen. Haltet Frieden. Nicht der Christ ist der Beste, der den letzten Vers auch noch auswendig weiß, um dem anderen damit nahezulegen, hey, du hast alles falsch gemacht und nur ich habe recht, sondern derjenige ist der richtige Christ, der lieben kann. Und dem anderen liebevoll beibringen kann, wie es vielleicht noch besser geht. Und Vers 12. Grüßt euch einander mit heiligem Kuss und es grüßen euch alle Heiligen. Sollen wir vielleicht auch machen. Erkennt an, dass der andere auch ein Kind Gottes ist. Und nehmt auch Anteil an anderen Gemeinden. Ich glaube, das ist gut. Also, wenn wir irgendwie verreisen und dann so einen Gruß überbringen, das ist nicht nichts. Nehmt Anteil am Wohlergehen anderer Gemeinden. Ist gut. Also, damals war es so. Ich glaube, das war gut. Ach ja. und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen sei mit euch allen. In diesem Bewusstsein sollten wir leben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit uns. Was könnte es Besseres geben? Okay. Zweites Fazit. Wenn du noch nicht Christ bist, willst du auch gemeint sein? Willst du auch, dass dieser Brief sozusagen dir gilt? Mit all den Aufforderungen, dich selbst zu prüfen? Naja, aber die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Und die Liebe Gottes soll auch dich betreffen. Willst du das? Willst du Gott folgen? Auch wenn das Lernen und Wachstum bedeutet? Willst du den lieben, der dich zuerst geliebt hat? Kannst du das glauben? Kannst du ein Ziel verfolgen, das du jetzt vielleicht nicht so sehen kannst? Kannst du den Glauben als Richtschnur anerkennen? Kannst du Glaubensgeschwister, kannst du ihnen vertrauen? Jesus spricht, man müsse den Preis im Voraus überschlagen, also abschätzen, ob man das wirklich will. Man soll auch sein Kreuz auf sich nehmen. Aber ich glaube doch, es lohnt sich. Willst du ihm folgen, der dich zuerst geliebt hat? Sprich uns darauf an. Herzlich eingeladen. Bitte.